Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Inzwischen gibt es viele Bücher, die sich mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus beschäftigen. Und eins davon hat in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Das wollen wir uns jetzt näher anschauen, dieses Buch. Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter heißt es. Die Soziologin Cornelia Kopitsch hat das geschrieben. Und unser Sachbuchkritiker Jens Balzer ist jetzt hier im Studio. Wer den Rechtspopulisten zustimmt, sieht sich als Verlierer. Das ist sowas wie die zentrale These dieses Buches von Cornelia Kopitsch. Welche Arten von Verlierern, von Verlusten hat sie denn da im Blick?
Na, man könnte sagen, alle Arten von Verlusten und von Verlierern, die man sich so vorstellen kann. Also sie erkennt eine Affinität zum Rechtspopulismus sowohl bei Menschen, die wirklich was verloren haben oder zu verlieren haben, wie bei solchen, die diesen Verlust erstmal, könnte man sagen, nur empfinden oder befürchten. Und das gilt dann wiederum sowohl für reale oder befürchtete Verluste in ökonomischer oder in kultureller Hinsicht. Also sie trifft zum Beispiel unter den Wählern der AfD bei ihren Studien ebenso auf abgehängte Industriearbeiter, deren Fähigkeiten in der digitalen Wissensgesellschaft nichts mehr zählen, also die sogenannten Modernisierungsverlierer, wie auf dann auch gut situierte Vertreter des älteren Bildungsbürgertums, die ihre schwindende kulturelle Deutungshoheit betrauern. Oder eben auf ehemalige Bürger der DDR, die ihre Biografien als entwertet betrauern. Und da kann man so jetzt noch lange weitermachen. Aus dieser Gemengelage, sagt sie, sei so eine Art Querfront der Verlierer entstanden, in sich heterogen, aber doch geeint durch das Ressentiment gegen die globalisierte Welt. Und diese diffuse Gemengelage hat jetzt im Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien ihr Momentum gefunden.
Und wenn sie auf diese Querfront der Verlierer schaut, was folgt denn aus dieser Analyse für die Lebenserwartung des Rechtspopulismus laut Cornelia Kopitsch?
Ja, sie macht jetzt keine konkreten Prognosen, was die Wahlerfolge einzelner Parteien angeht, aber sicher ist für sie, dass der Rechtspopulismus als solcher oder sagen wir mal die gesellschaftliche und kulturelle Disposition dahinter, dass das kein flüchtiges Phänomen ist, sondern dass das der Ausdruck eines Epochenbruchs ist. Also sie macht da gewissermaßen so eine Großraumdiagnose auf. Also 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also auch 30 Jahre nach dem Beginn einer dann immer dichter werdenden transnationalen Vernetzung, was wir heute so als Globalisierung bezeichnen, haben wir jetzt, sagt sie, die Gegenbewegung zu diesem Prozess, der ja auch schon mal, wir kennen noch dieses große Wort vom Ende der Geschichte, mittlerweile viel verspottet, für unumkehrbar gehalten wurde. Und wir haben jetzt eine Gegenbewegung, in der sich neben reaktionären Ressentiments aber auch, wie sie sagt, ganz legitime Bedürfnisse finden. Ne? Nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Anerkennung des eigenen. Und da finde ich sie wirklich stark, wo sie diese Bedürfnisse bei aller Distanz zu deren politischer Artikulation dann in ihrer Legitimität auch beschreiben und deuten kann.
Und schaut sie in diesem Buch jetzt auch auf die andere Seite, auf die, sagen wir mal, Gegner des Rechtspopulismus, ja, auf deren Strategien und Lebensweisen?
Ja, das ist ein anderer starker Punkt. Also sie bemüht sich, wie ich finde, bemerkenswerterweise um Äquidistanz. Und es geht auch viel um die sogenannten kosmopolitischen Eliten. Das ist ja das Gegen- und auch das beliebteste Feindbild der Rechtspopulisten. Also all jene Bevölkerungssegmente, die von der Globalisierung profitieren, in ökonomischer wie in kultureller Hinsicht. Also auch die Schichten, die sich also im Lob der kulturellen Offenheit und ganz offensiv gefallen. Und Kopitsch sagt, naja, die schließen sich aber in ihren gentrifizierten urbanen Enklaven, immer gern zitiert, Berlin-Prenzlauer Berg zum Beispiel, ne? Also eigentlich genauso effektiv gegen alles andere ab, wie diese rechten Neo-Gemeinschaften, die sie sich nennen, die ihre Exklusion programmatisch betreiben. Und auch in dem Internationalismus dieser Kosmopoliten, also internationale, also auch teure Bildung, Auslandssemester für den Nachwuchs, globale Mobilität, so als biografische Pflicht. Auch darin zeigt sie, sagt sie, steckt ja so ein Abschottungsmechanismus, also zum einen gegen die Ärmeren, die sich das nicht leisten können, aber eben auch gegen die kulturelle Vielfalt, die man selber immer fordert und feiert, denn in den urbanen Hipster- und Elitenzentren rund um die Welt sieht sie eigentlich überall genau gleich aus.
Und Sie sagen, sie bemüht sich um Äquidistanz, also hält gleichen Abstand von beiden Milieus, analysiert sie beide Großmilieus auch ähnlich genau?
In ihren soziologischen Analysen schon, also da bemüht sie sich sehr um die gleiche Präzision, finde, da gelingt ihr das auch. Vielleicht nicht ganz so beim Blick auf die kulturellen Dispositionen, also da merkt man schon, aus welchem Milieu sie eben selber kommt. Ne? Also sie ist wesentlich plastischer und bissiger bei der Analyse ihres eigenen Milieus gewissermaßen, ne? Also bei den Lebenslösungen. Lügen der kosmopolitischen Elite. Da kriegt das Buch auch so einen richtigen Drive. Also es geht auch weit über so alles Akademische hinaus. Aber wie das so mit den Lebenslügen der Rechtspopulisten oder sagen wir mal ihrer Anhänger und Anhängerinnen ist, das ist eigentlich vergleichsweise unterbelichtet. Also man könnte ja auch sagen, kosmopolitische Kultur findet sich nicht nur im Prenzlauer Berg oder wie man diese Hipster-Kies sonst bezeichnen will, sondern eigentlich in allen gesellschaftlichen Segmenten und auch eben da, wo sie ostentativ abgelehnt wird. Ne? Und sei es nur, weil die globale Vernetzung durch das Internet ja auch die sozialen Netzwerke überhaupt erst möglich macht, in denen dann der rechtspopulistische Antimodernismus sich gegen die Globalisierung formuliert.
Sie haben schon mehrere Bücher über den gegenwärtigen Rechtspopulismus gelesen, auch hier vorgestellt. Vor diesem Hintergrund der anderen Bücher, was halten Sie davon, diesem Buch von Cornelia Kopetsch?
Sie haben schon gesagt, es gab eine ganze Menge mittlerweile. Die meisten haben sich aber doch immer so auf Einzelaspekte beschränkt. Ne? Also entweder das Ökonomische oder das Kulturelle aufgegriffen. Also Thomas Wagner, die Angstmacher, interessantes Buch, der dann aber eben die neue Rechte dann doch nur, muss man mittlerweile sagen, als umgedrehte Fortsetzung der 68er Kulturrevolution beschreiben wollte. Oder dann andere Seite, Bernd Stegemann, Vordenker der Linkspartei, der das Ganze dann auf den Protest von Modernisierungsverliegern beschränkt. Also wo man bei Kopetsch sieht, dass so einfach ist es eben ökonomisch nicht. Und sie zeigt eben, dass man muss es dialektisch betrachten, man muss beide Seiten in die Analyse mit einbeziehen. Also ich finde, am ehesten schließt sie an das Buch von Philipp Manow, das ich bisher das stärkste zum Thema fand, die politische Ökonomie des Populismus, der das ganze Phänomen ja so aus einer Statuspanik heraus beschreiben wollte. Und sie sagten halt irgendwie, wo bei Manow diese Statuspanik ökonomisch bedingt ist, wir haben ja eine ökonomische und eine kulturelle Statuspanik, die in Betracht gezogen werden muss. Und wenn ich eben gesagt habe, dass das bei der kulturellen Analyse auf der rechten Seite noch so ein bisschen hapert, dann meine ich das auch gar nicht unbedingt als Kritik oder als Manko, sondern eher so als Desiderat. Also da kann man jetzt weitermachen. Man hat, glaube ich, finde nach der Lektüre dieses Buches viel gelernt und weiß auch, in welche Richtung man weiter forschen und weiterdenken sollte. Und mehr kann man, glaube ich, von so einer Studie nicht verlangen.
Die Gesellschaft des Zorns heißt das Buch, Rechtspopulismus im globalen Zeitalter im Untertitel. Das Buch von Cornelia Kopetsch ist im Transkript Verlag erschienen mit 290 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Herrn Schweizer.